Wir lesen weiter in dem neuen Buch des Schweizer Naturheilpraktikers Christopher Vasey, Die Kraft der Naturwesen, Einführung in das Wirken unsichtbarer Helfer. Kapitel 2: Das weltweite Wissen über die Wesenhaften. In Märchen und Legenden werden oft Begegnungen zwischen Menschen und Wesenhaften beschrieben. Es handelt sich dabei zum Beispiel um Geschichten über Hirten, die von den Wesenhaften Hilfe bei der Bewachung und Pflege ihrer Herden erhalten. Über Menschen, die bei starken Gewittern unvermutet einen schützenden Unterstand finden oder durch wesenhafte Hilfe nach Hause geführt werden, nachdem sie sich im Nebel verirrten. Auch findet man Erzählungen über Hirten, die vom genauen Zeitpunkt erfuhren, wann sie ihre Tiere in die Berge hinauf oder auch wieder hinunter ins Tal führen sollen, wo sie lawinensichere Hütten und Ställe bauen oder wie sie einem Erdrutsch entgehen können. Man erfährt von Bauern, denen der günstigste Moment zum Säen, Ernten oder zur Durchführung verschiedener Feldarbeiten angegeben wird. Von Fischern, denen gezeigt wird, wo sie ihre Netze auswerfen sollen. Von Bergarbeitern, denen bei ihrer Tätigkeit geholfen wird. Und so weiter. Die Märchen und Legenden enthalten auch oft Darstellungen, wie wesenhafte Helfer den Menschen neue Möglichkeiten weisen, um das, was die Natur bietet, zu nutzen. Es wird ihnen zum Beispiel gezeigt, wie Metalle zu schmieden sind, welche Tonerde sich am besten für stabile Töpferware eignet, welche Pflanzenfasern zum Weben gewählt werden sollen, wie man vorgehen kann, um besseren Käse zuzubereiten, wo gegraben werden soll, um eine Quelle zu finden, oder welche Heilpflanzen sich zur Behandlung bestimmter Krankheiten eignen. Geschichten dieser Art gibt es unzählige. Man findet sie in allen Ländern Europas. Daraus könnte man schließen, dass solche Erzählungen etwas für unsere Region bzw. Kulturtypisches seien. Es gibt jedoch ähnliche Beschreibungen in den Märchen und Legenden aller Teile des Erdballs. Das heißt, sowohl bei den Eskimos im hohen Norden als auch bei den einheimischen Stämmen im Süden von Ozeanien, in den Ländern Afrikas wie auch in Indien, China und Japan oder beispielsweise bei den Indianerstämmen Nord- und Südamerikas und so weiter. Überlieferungen und Berichte über Kontakte mit Naturwesen stammen auch aus allen denkbaren Naturgebieten. Völker, die in hohen, entlegenen Bergtälern wohnen, kennen sie ebenso wie Insel, Wüsten, Tropen oder Urwaldbewohner. Dabei bezeugen nicht nur kleine, besonders naturnah lebende Stämme durch persönliche Erfahrungen oder alte Überlieferungen die Existenz der Wesenhaften. Auch in den großen Zivilisationen, die breite Spuren in der Menschheitsgeschichte hinterlassen haben, war das Wissen um wesenhafte Kräfte vorhanden. In der mesopotamischen ebenso wie in der griechischen oder römischen Hochkultur, in der chinesischen ebenso wie in der ägyptischen oder jener der Inkas. Man kann also gut von einem weltweiten Wissen über die Wesenhaften sprechen. Gnome beispielsweise werden in Indien Bhutas oder Pretas genannt. Die Moslems kennen die Begriffe Genius oder Djinn. Im Talmud, dem religiösen Buch der Juden, werden die Gnome als die Hüter der Erde und der unterirdischen Welten bezeichnet, während sie bei den Azteken Tepictoton genannt werden, die sich der Überlieferung nach vorwiegend um die Berge kümmern. Die brasilianischen Traditionen erwähnen einen die Wälder schützenden Gnom namens Curupira. Ägyptische Überlieferungen sprechen von Bes, einem bärtigen und unförmigen Gnom, der jedoch sehr populär ist, da er die Menschen beschützen soll. Die Irokesen unterscheiden drei Hauptarten der Gnome, je nachdem, ob diese sich mit den Felsen und dem Wasser, den Pflanzen und den Strömen oder dem Boden und den Höhlen befassen. Unabhängig von den Zutaten der landesspezifischen Überlieferungen erweisen sich alle diese Wesenheiten jedenfalls als entfernte Verwandte unserer Gnome. Und es fällt auf, wie einheitlich die Beschreibung dieser Naturwesen in den Überlieferungen der unterschiedlichsten Kulturen vorkommt. Nixen, Wesenhafte, die dem Element Wasser verbunden sind, kannte man ebenfalls überall. Im antiken Griechenland und auch Rom ging man davon aus, dass jeder Fluss, Strom, Bach, Weiher, See, jede Quelle und natürlich auch das Meer von Nixen, Seefrauen, Nymphen oder ähnlichen Wesenheiten bevölkert ist. In Afrika war dies ebenso der Fall wie bei den nordamerikanischen Urvölkern. In Ozeanien oder bei den Eskimos sprach man, bedingt durch die Naturgegebenheiten, vorwiegend von Wesenheiten, die mit dem Meer, den Buchten, Fluten, Wellen und so weiter in Verbindung stehen. Viele Traditionen überall in der Welt erwähnen auch riesige Wesenheiten, die vor allem zu Beginn der Formung unseres Planeten tätig waren. Es sind die Asuras der Inder, die Titanen der Griechen, die Riesen der nordisch-skandinavischen Traditionen und so weiter. Ihre enormen Ausmaße und ihre gewaltigen Kräfte geben ein Bild von ihrem Mitwirken bei der Gestaltung der Erdoberfläche, der Täler, Hügel, Gebirge, Felswände und Abgründe. Stets werden die Wesenhaften so beschrieben, dass ihre Gestalt und Größe genau der jeweiligen Tätigkeit angepasst sind. Wenn die Riesen groß sind, so deshalb, weil sie sich mit Dingen großen Umfanges befassen. Die Elfen sind klein, wenn sie das Wachstum zarter Blumen unterstützen und entsprechend kräftiger und größer, wenn ihre Zuwendung beispielsweise einem Baum gilt. Die Gnome wirken ebenso dicht wie die Felsen und die Erde. Die Nixen dagegen so fließend und beweglich wie das flüssige Element, dem sie zugehören. Luftwesen wiederum wirken leicht wie die Luft selbst. Immer stimmen die Eigenschaften der nicht materiellen, feinerstofflichen Körper der Naturwesen mit der Aufgabe überein, die sie zu erfüllen haben. Form und Tätigkeit stehen im Einklang. Diese Logik gibt überall es in der Natur. Zu den Wesenhaften gehören jedoch nicht nur alle Wesenheiten, die wir bisher erwähnten, die also in unmittelbarer Verbindung mit der Materie stehen und diese mit ihrer Kraft durchdringend formen, beleben und leiten. Den Überlieferungen zufolge gibt es vielfältige Arten von Arbeitskräften, die durch andere höhere Wesenhafte geleitet und koordiniert werden. Nochmals darüber gibt es eine beschränkte Anzahl Wesenhafte einer noch höheren Art, die die ganze Hierarchie leiten. Jene Völker, die von ihnen Kenntnis hatten, verehrten sie als sogenannte Götter. Es sind dies die gut bekannten Götter der griechischen und römischen Antike. Zeus, der Gott des Himmels und der meteorologischen Phänomene im Allgemeinen. Poseidon, der Gott der Meere. Artemis, die Göttin der wilden Erde, der Wälder und Wiesen. Demeter, die Göttin der kultivierten Erde und der Fruchtbarkeit. oder Hephaistos, der sogenannte Gott des Feuers und der Vulkane, um nur einige aufzuzählen. Diese, in Anführung Götter, stehen als treibende Kräfte hinter den Naturphänomenen. Sie wurden aber auch bestimmten Tugenden zugeordnet, die in Verbindung mit ihrer Tätigkeit stehen. Zum Beispiel dem Gerechtigkeitssinn, Zeus, der Anmut, Aphrodite, dem Mut, Mars, der Wachsamkeit, Athena, der Demut und dem Pflichtbewusstsein, Merkur, der Treue, Hera, der Reinheit, Artemis und so weiter. Solche sogenannten Hauptgötter der griechischen, römischen oder germanischen Mythologie, die also in Europa erwähnt wurden, findet man mit einigen Abweichungen auch in Afrika, in Asien und in Amerika. Alle Traditionen schreiben diesen Göttern einen Wohnsitz im Himmel zu. Von den Griechen Olymp, den Germanen Walhall und den Kelten Tirna Moe genannt. Das Einflussgebiet eines jeden dieser hohen Führer und die Fähigkeiten, die ihm jeweils zugeschrieben werden, ähneln einander ebenfalls. Überall gibt es einen sogenannten Gott des Himmels, der gleichzeitig der Gott des Gewitters ist und Blitze mit Hilfe einer Waffe oder eines Werkzeugs schleudert. Bei den Griechen ist es Zeus mit seiner Lanze. Bei den Römern Jupiter, ebenfalls mit einer Lanze ausgestattet. Bei den Germanen ist es Thor oder Donar mit seinem Hammer. Bei den Inkas Catequil mit seiner Schleuder. Und in China Lei Kong mit Holzhammer und Meißel. Die Irokesen kennen Hino mit Bogen und Pfeilen. In Mosambik wird der Gott Tilo genannt. In Guinea Niami. In Senegal Roxene. In Guatemala Hurakan. In Indien Indra. Die Namen dieser Götter ähneln einander manchmal sehr. Beispielsweise wird die Gottheit, die für das Feuerelement verantwortlich ist, in Indien Agnes genannt. Ogni von den slawischen Völkern, Ignis bei den Römern. Die Ordnung der Natur ist in Griechenland von Uranus abhängig und von Varuna in Indien. Alle diese Beispiele zeigen, dass die Völker und Zivilisationen die Natur früher nicht nur als Materie betrachteten, sondern ihr Wirken personifizierten, es gestalthaften Kräften zuschrieben, die auch, abhängig von der jeweiligen Aufgabe, bestimmte Eigenschaften aufwiesen. Weltweit zeigt sich dabei das einheitliche Bild einer hierarchischen Ordnung wesenhaften Wirkens, an deren oberster Stelle eine Gruppe höchster Götter gemeinsam wirkt. Eine solche einheitliche Weltsicht kann überraschen, denn abgesehen von wenigen kultur- und milieubedingten Unterschiedlichkeiten stimmen auf der ganzen Erde die Beschreibungen der Wesenhaften und ihrer Führer im Grunde auf erstaunliche Weise überein. Wie ist so etwas möglich? Woher kommt diese Einheitlichkeit?